Diese Episode wird euch präsentiert von Cyclide,
das leichteste Bikepacking-Taschenset am Markt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast zum TCR oder so. Wie haben wir gesagt, machen wir das jetzt?
Dem Ultracycling-Podcast zum Transcontinental Race, damit wir...
Mit Florian. Machen wir es nochmal.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Ultracycling-Podcast zum Transcontinental Race, damit wir das einheitliche Intro durchziehen.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Gut, ein holpriger Start, aber ich hoffe, wir kommen gleich wieder rein.
Ja, jetzt haben wir einen Tag oder zwei Tage Pause gehabt zur letzten Aufnahme.
Und alles verlernt.
Alles verlernt.
ja, gehen wir gleich rein, würde ich sagen.
Ja, ganz am Anfang möchte ich nochmal Danke sagen. Und zwar bei drei unserer neuen Steady-Supporter. Und zwar danke lieber Gerald, lieber Georg und lieber Alexander.
Danke vielmals für euren Support.
Und dann möchte ich noch schnell eine Rubrik einschmeißen, damit wir so richtig gut in Fahrt kommen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Feedback der Woche.
Wir haben einen Kommentar gekriegt vom Günther oder vom Gunther, und zwar hat er geschrieben: Hi Flo und hi Straps, ihr gebt mit eurem Podcast den Dots und den Average Daily Kilometer eine Stimme und Emotionen. Das ist so viel Mehrwert zum Dotwatchen und den Insta-Fotos. Ihr seid wie das Netflix Drive to Survive des Ultracycling. Und Flo, da muss ich jetzt den Ball an dich spielen. Du kennst dich bei Autorennen besser aus als ich, aber ich glaube, das ist ein sehr großes Kompliment.
Naja, ich würde sagen, also die Produktionsqualität ist bei uns schon höher und unsere Geschichten sind halt auch nicht so konstruiert, wie das dort teilweise, weil wie sie aus den letzten Formel 1 Saisonen versucht haben, um jeden Preis Spannung rauszupressen, das war ja, das war halt Hollywood, da sind wir schon näher an der Realität, würde ich sagen. Aber es ist ein Riesenkompliment, vor allem der erste Teil der Nachricht, das freut uns richtig.
Ja, lieber Gunther, vielen Dank und ich würde sagen, das ist ein schöner Auftakt, oder? Wir können jetzt die wilde Fahrt fortsetzen.
Ja, und unseren Dots Leben einhauchen, vielleicht ganz kurz, wo haben wir aufgehört? Also das ist jetzt nicht für mich, weil ich schlecht vorbereitet bin, sondern einfach, dass wir unsere ZuhörerInnen wieder abholen können.
Wir haben aufgehört mit Checkpoint 1. Wir haben die Pickerste Europa durchquert, haben die Abkürzung gewählt, haben den Checkpoint absolviert und sind dann über die Elefantengatter durch das kleine Dorf, das Tal rausgerollt und sind jetzt wieder irgendwo im Baskenland unterwegs und fahren durch Spanien Richtung Checkpoint 2, Richtung Pyrenäen.
Genau, und es geht relativ schnell wieder an die Küste, oder?
Es geht, ja.
Also zumindest auf meiner Route.
Es geht wieder relativ schnell an die Küste. Und jetzt habe ich fast vergessen, ich wollte ja noch was kurz sagen zur letzten Episode, sprich, wo wir aufgehört haben. Meine Lieblingsszene von der letzten Aufnahme war das Outro, wo es bei dir an der Wohnungstür geklingelt hat und jemand hat sie Cyclide-Taschen ausgepackt und das war absolut nicht gespielt oder gestellt. Wir haben uns gedacht, das müssen wir schneiden, aber dann haben wir uns gedacht, hey, das ist eigentlich so ein lieber, netter Einblick und das war halt absolut echt. Jetzt haben wir es quasi als kleine Überraschung drinnen lassen und wer also wirklich eine super nette Unterhaltung hören will, muss sie in der letzten Episode nochmal, wie quasi schon die Musik beginnt am Ende, nochmal die letzten zwei Minuten anhören. Echt cool.
Ja, also das Mikro hat sich nicht mitbewegt, deswegen teilweise ein bisschen schwer zu verstehen, aber ja, ich habe meiner Schwägerin und meinem Neffen meine Cyclide-Taschen geborgt, weil sie von Linz nach Wien fährt mit ihrem neuen Bike.
Sehr schön. Und Sie sind jetzt auch schon im Einsatz, gell, habe ich gesehen.
Sind schon unterwegs, ja.
Ja, und jetzt kommen wir mal wieder ins Baskenland.
Ganz genau. Es geht wieder an die Küste und ja, fälschlicherweise war ich da immer der Meinung, an der Küste, da fährt man direkt am Meer, dem Strand entlang und es ist wunderschön, aber so wie ich meine Route geplant habe, war es einfach 1 Kilometer oder 2 Kilometer dahinter auf einer richtig viel befahrenen, richtig unangenehmen Straße und habe mich dazu auf relativ bald einmal gemeldet und vielleicht hören wir uns das an. Das wäre der erste Einspieler von mir.
Es ist so geil. Ich fahre durch die komplette Industriebrache, beide Hände am Lenker, Augen rechts und links. Aber ich fahre durch das geilste Panorama der Welt und hänge nur am Handy, wie so ein Teenager. Aber einfach, weil es gerade vom Tempo passt und weil kein Verkehr ist und weil ich Empfang habe. Aber jetzt lege ich es einmal weg und wieder mal ein bisschen gescheit rüberfahren und Panorama genießen.
Sehr schön.
Ja, ist so ein typisches Phänomen, oder? Wenn es eigentlich nicht schön ist, wenn viel Verkehr ist, wenn man durch irgendwelche Industriegebiete fährt, dann ist man irgendwie so voll konzentriert und schaut viel. Aber wenn man so einen schönen Anstieg hat, vielleicht mit 5-6%, wo man nebenbei noch gut atmen kann, dann hängt man die ganze Zeit am Handy,
oder? Ja, das kenne ich. Ich versuche es wirklich so gezielt einzusetzen und ich habe ja meine 5 € Investition, wo ich mir eine Handyhalterung gekauft habe, für den Lenker. Das heißt, wenn ich dann einmal auf Follow My Challenge schauen will, um zu checken, ob ich richtig und gut unterwegs bin, wo die anderen sind, wo ich bin, oder meine Route gegenchecken, auf Google Maps irgendwas schauen oder mal auf WhatsApp irgendwas aktualisieren, dann habe ich das Handy quasi vorne am Lenker und habe dann eigentlich mein Blickfeld recht gut trotzdem auf der Straße.
Wie hast du diese unter Anführungszeichen Küstenstraße in Erinnerung? Wie ist dir da gegangen?
Ja, ich muss sagen, ich habe es extrem genossen. Zumindest so den ersten Teil noch, wie wir so in der Richtung von Santander unterwegs waren, Richtung Bilbao, also in dem Gebiet. Und da war das Wetter war super, es war kühl, es hat hin und wieder ein bisschen genieselt, dann hat es aber gleich wieder aufgehört. Es war so eigentlich klassisches Aprilwetter. Dann ist die Sonne rausgekommen und dann hat es sofort wieder die Straßen aufgetrocknet, es hat teilweise so richtig gedampft. Blauer Himmel, dampfige Straße. Also es war extrem schön irgendwie dort zum Fahren und nervig war es natürlich, viele Anstiege und trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht, ja.
Ich bin diese Ultrarennen noch nie mit Kopfhörer gefahren. Also alle meine bisherigen Rennen habe ich nie Kopfhörer dabei gehabt und habe, obwohl im Training ständig Musik und Podcasts her, bei den Rennen habe ich das so zur Ablenkung eigentlich noch nie braucht. Aber ich habe mir gedacht, das ist halt jetzt einfach, dieses Rennen ist halt einfach noch eine ganz andere Nummer. Und hab diesmal Kopfhörer mitgehabt und mir gedacht habe, ja, zwischenzeitlich, wenn es vielleicht einmal ein bisschen zart dahergeht, dann kann ich mal ein bisschen Musik hören, ein bisschen Podcast hören, mir ein bisschen ablenken. Und tatsächlich ist dann da an Tag 3 sind das erste Mal meine Kopfhörer zum Einsatz gekommen und ich habe lang mit mir gehadert, ob ich den Abspieler, den Einspieler abspülen möchte, aber ja, wir wollen ja ehrlich sein und ja, was habe ich mal genau angehört eigentlich?
Hey, darf ich mir eine Reaction zum Bachelor anhören? Dann werde ich mal meine neuen Kopfhörer ausprobieren, nicht, dass ich es umsonst mitgenommen habe. Ich meine, da sind wir jetzt 3 Folgen hinten. Das werden wir in 3 Wochen jetzt wahrscheinlich nicht nachschauen. Da sind wir beide nicht so drin. Prominent getrennt gehalte uns auf. Das No Spoilers, das schauen wir uns gemeinsam an.
Hey, ich hab das gehört, gell? Und ich hab absolut nicht gewusst, um was es überhaupt geht. Ich hab jetzt gedacht, du redest von, wie du hast einmal gesagt, du studierst jetzt noch einen zweiten Studiengang und da geht es jetzt um eine Bachelorprüfung. Bitte, was ist da passiert?
Ja, also der Fehler ist schon viel früher passiert. Ich wollte das eigentlich direkt nur der Sabine schicken und das eigentlich nicht in die Gruppe schicken. Aber das war schon bei meinem allerersten Rennen so, dass ich eine Gruppe gehabt habe und dann noch extra mit der Sabine so ein bisschen nebenbei gechattet habe, so unter Anführungszeichen intimere Sachen. Und die Sabine hat dann gesagt, das braucht sie nicht, ich muss jetzt nicht während dem Rennen mit ihr extra kommunizieren. Also die Geste ist süß und sie versteht, sie sieht das auch, aber sie sieht auch, dass es für mich Stress ist, so zwei Kommunikationswege gleichzeitig irgendwie offen zu halten. Und sie braucht es nicht, sie liest einfach in der Gruppe mit und das passt. Und ja, genau so ist das passiert, dass ich das nicht an die Sabine direkt geschickt habe, sondern in diese Gruppe, weil ich so wenig kommuniziere während dem Rennen mit der Sabine. Und jetzt haben es dann alle gehört und jetzt, nachdem sie im Podcast abgespielt werden, haben es nochmal alle gehört. Aber worum es eigentlich geht, ist, wir haben eine unglaubliche Leidenschaft für Trash-TV. Wir schauen Bachelor, Dschungelcamp, Sommerhaus der Stars. Also das volle Programm.
Das die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen, so wie ich. Zumindest ich kenne es nicht.
Und ja, und da gibt's ja einen ganzen Kosmos an so Zweitverwertungen mit Podcasts über die Sendungen und Reactions zu den Sendungen. Und ja, das ist irgendwie so my guilty pleasure. Und dann schaue ich mir nicht nur die Sendung an, sondern höre mir dann auch noch Reactions oder Podcasts dazu an.
Und so wie ganz viele nicht nur das Transcontinental beim Dotwatchen anschauen, sondern sie dann auch noch die Podcasts von uns dazu anhören.
Ganz genau, gleiches Konzept. Und ja, wenn man die Folge nicht gesehen hat, dann wird man halt gespoilert. Und nachdem wir das eigentlich gemeinsam anschauen, habe ich dann halt gefragt, ob das für die Sabine in Ordnung war. Und ja, sie hat mir dann geschrieben, ich kann mir das ruhig anhören, wenn es mir hilft, da diese zache Küstenstraße mit wenig landschaftlichen Highlights, also aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mir zwei Podcasts angehört zu The Bachelors und habe wieder ein bisschen Zeit rumgebracht sozusagen während dem Rennen.
Ja, herrlich. Ich verstehe zwar immer noch nicht genau, worum es geht, aber die Leute, die es verstehen, die verstehen es und das passt auch so. Werbung. Flo und ich haben sie in den letzten Monaten und Jahren immer mehr in den Unsupported Radsport verliebt. Das heißt, wir dürfen keine Unterstützung bekommen, außer auf Steady. Da freuen wir uns natürlich über Support.
Das war wirklich eine sehr gute Überleitung zu unserer schamlosen Eigenwerbung. Ja, also wir freuen uns über jeden Download, über jeden Stream, über jeden Kommentar. Aber ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr das wollt, finanziell unterstützen. Und das geht über Steady.
Auf steady.page/sitzfleisch gibt es drei Pakete mit verschiedenen Angeboten, weil wir natürlich auch Mehrwert liefern wollen. Da gibt es zum Beispiel Pakete mit persönlichen Grußworten, mit T-Shirts, mit der Teilnahme an einer exklusiven Frage- und Antwort-Episode. Und natürlich könnt ihr unseren Podcast dann auch werbefrei hören.
Und wer sich jetzt denkt, ich höre über Apple Podcasts und ich möchte jetzt nicht eine weitere Plattform dazu nehmen, man kann uns auch über Apple Podcasts werbefrei abonnieren. Da ein bisschen teurer, weil da haben wir keinen Einfluss auf die Preise.
Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die das Angebot nutzen und die uns Support zukommen lassen.
Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende.
Hey, wie war das für dich in der Gegend von Bilbao? Bilbao ist ja eine sehr, sehr große Stadt und ich muss sagen, ich habe so fast einen Routenplanungsfehler begangen. Ich habe nämlich, Bilbao liegt an so einer großen Bucht bzw. Flussmündung, ein bisschen weiter im Landesinneren, nicht direkt an der Küste. Und nördlich von Bilbao geht eben so ein ganz großer Fluss zum Atlantik. Und da hat es beim Routenplanen so ausgeschaut, als gibt es da eine Brücke, relativ weit im Norden. Und es war aber keine Brücke, sondern sowas wie eine Gondel. Und die fährt anscheinend so alle halben Stunden oder Stunden. Also das schaut wirklich aus wie so eine Gondel, die halt ein paar hundert Meter oder einen Kilometer über diesen Fluss drüber geleitet wird. Da kann man, oder Gondelfähre oder so ähnlich heißt es, du auf einer Seite vom Fluss können eben die Fahrzeuge in die Gondel reinfahren und dann fährst du von einer Seilbahn ans andere Flussufer. Und das ist ja zum Beispiel auf Komoot auch bei Fähren so, du wird es nicht so richtig stark hervorgehoben, dass du da jetzt eine Fähre hast, dass du wahrscheinlich vielleicht warten musst oder stundenlang warten musst oder den ganzen Tag, sondern da wird die Route einfach drüber geplant. Und jetzt habe ich das erst wirklich im letzten Moment gesehen, dass ich da eben nicht drüber kann, weil ich will nicht eine halbe Stunde warten und dann habe ich halt noch ein paar Tage vor dem Rennen meine Route umgeplant durch Bilbao, durch. Hast du diese Brücke auch gesehen? Weil ich bin dann dort vorbeigefahren, man hat es aus der Ferne gesehen, eben diese riesengroßen Stützen und Metallgitter, wo diese offensichtlich berühmte und eine der wenigen, die es in der Form noch gibt, diese Fährgondel über den Fluss drüber geht.
Nein, habe ich nicht gesehen und auch in meiner Planung nicht beachtet. Ich habe in Bilbao eine normale Brücke anscheinend gefunden. Also da war nichts Besonderes zu beachten auf der Brücke, über die ich gefahren bin. Aber ich war durch Bilbao durch, war ich unglaublich frustriert. Also
hast du keine Radwege gehabt?
Es fängt ja schon an eigentlich, also bei mir hat schon angefangen, Santander, riesengroße Stadt. Da fährt man so ein bisschen hinterhalb vorbei, das war noch okay, aber es war halt schon sehr viel bebaut und irgendwie so Suburbs und das war schon recht mühsam dadurch. Und dann Bilbao ist ja wirklich, wie du sagst, riesengroß und das fängt ja schon total früh an und es zieht sich dann an, also bis man da endlich durch ist durch Bilbao. Und ich bin da brutal verzweifelt in der Ortsdurchfahrt Bilbao, weil da war ich mir sicher, dass ich das nicht ideal gelöst habe, weil ich da ständig so extrem steile Rampen, immer nur 200-300 Meter, aber so brutal steile Rampen die ganze Zeit. Also wirklich über 30-40 Kilometer ständig so super steile Rampen rauf, runter, auf und ab die ganze Zeit. Das war brutal für mich.
Hast du durch Bilbao durch keine Radwege gehabt? Weil ich habe da auf Strava Heatmap geschaut und da hat es die besten Radlwege gegeben, die ich im ganzen Rennen gehabt habe. Das sind wirklich Fahrradstraßen oder Fahrradschnellstraßen, perfekt asphaltiert, super abgegrenzt, also wirklich mit Leitschienen. Du ist weit und breit, hat du kein Auto rauffahren können. Es waren viel Leute unterwegs, aber es war einfach ein Traum. So muss Radlinfrastruktur ausschauen, dann wird sie auch verwendet. Und ich bin da, also viele Kilometer vor Bilbao auf diesem Radschnellweg unterwegs gewesen. Durch Bilbao hat es teilweise auch super Radlwege gegeben. Das war für mich eins der Höhepunkte. Also im Stadtzentrum habe ich dann ein paar ja, engere Straßennetze gehabt, wo ich halt müssen aufpassen beim Navigieren, aber ich bin eigentlich super gut durch Bilbao durchgekommen.
Nein, das war gar nicht bei mir. Also ich bin schon nach Bilbao rein, so parallel zur Autobahn auf so einer kleinen Begleitstraße, da ist schon ständig auf und ab gegangen. Und in Bilbao selbst, zuerst durch die Suburbs, dann durchs Industriegebiet, durch den Hafen, an dem Museum vorbei, am Fußballstadion vorbei, also das hat sich alles unglaublich gezogen, am Bahnhof vorbei und dann durch echt, also ein wirklich wildes Viertel, also ich bin da tagsüber, da hat es Straßenprostitution gegeben am helllichten Tag, da hat es so Straßenverkäufer gegeben, die haben alles Mögliche verkauft, es war ganz viel Polizei, es waren ganz viel Scherben auf der Straße, also das war irgendwie ganz ein wildes Viertel, durch das ich da durch bin und das alles immer in Verbindung mit so super steilen, kurzen, richtig giftigen Anstiegen. Also da habe ich sicher nicht die Idealvariante durch Bilbao durch.
Übrigens diese scheinbare Brücke, die ich gemeint habe, die nennt sie Puente de Biscaya. Und es ist wirklich ganz im Norden, wo quasi schon der Fluss in den Hafen übergeht. Nördlich von Bilbao, wer das einmal auf Google Maps anschauen möchte oder Fotos anschauen möchte, es ist wirklich sehr interessant, das zu sehen. Ja, und weil du sagst, viele steile Anstiege, das kann ich wirklich nur bestätigen und da möchte ich jetzt auch eine kleine Aufnahme von mir abspülen.
Mir fällt gerade ein, Alter, die Gegend da ist echt wie die Appalachen. Es geht auf und ab in einer Tour, teilweise steiler, teilweise ruhig ein bisschen. Aber die Gegenanstiege sind einfach zu lang, dass man drüber drucken kann. Es ist wirklich wild und das waren gestern, laut mein Garmin, 8000 Höhenmeter. Und insgesamt sind es 47.000. Und ich rechne jetzt so 10 Tage herum. Auf der ganzen Tour wären im Schnitt 4.700 pro Tag. Und am ersten waren schon mal fast doppelt so viel wie durchschnittlich pro Tag. Das heißt, es wird dann viel flacher werden. Frankreich gibt es viel Flachpassagen. Natürlich haben wir die Pyrenäen und die Alpen, aber dazwischen wird es flacher. Italien wird flach. Die Po-Ebene, dann da Lucca und Pisa durch Obi, Bari, Obi wird super flach. Und da kann ich dann gescheit andrucken und werde nicht von jedem Hügel so einbremst. Und im Gegensatz dazu, die 60 Kilo Leichtgewichte, die fliegen da halt einfach drüber und spüren die Schwerkraft nicht. Ja, das ist gut zu wissen für mich, weil ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, warum ich da so weit hinten bin, aber ich glaube, das ist einfach die Gravity, also die Schwerkraft. Sonst passt ja alles.
Ja, was man da ein bisschen außerhört, ich habe halt manchmal, weiß nicht, in schlechten Phasen, ich will nicht sagen Selbstmitleid, aber ich habe halt gedacht, boah, irgendwie mit meinen 80 Kilo Körpergewicht, es hat halt nicht nur Vorteile, man kann in der Ebene kraftvoller fahren und im Gegensatz dazu ist man halt, wenn viele Höhenmeter sind, ein bisschen langsamer. Und wenn du halt gerade müde bist und genervt und ein bisschen unter der Streckenführung leidest, dann fang mal halt gerne mal an zum Jammern. Ja, und da habe ich die Menschen beneidet, die halt deutlich weniger Gewicht haben und da die Höhenmeter wahrscheinlich leichter wegstecken. Ich weiß natürlich, dass es in Wirklichkeit nicht so ist, dass alles Vor- und Nachteile hat, aber in dem Gelände bist du jedenfalls mit weniger Körpergewicht und weniger insgesamt Systemgewicht sicher leichter über die ganzen Anstiege drüber kommen. Und es war sowieso witzig, weil wir haben so viele Dinge ans Race Across America erinnert. Erstens, es hat wirklich genauso ausgestattet wie in den Appalachen. Also alle, die das schon mal gesehen haben, ich meine, ja, Ost-USA ist jetzt nicht so das Rennradgebiet, viele werden die Appalachen nicht kennen, aber es ist jetzt sehr grün, sehr steil, sehr hügelig und in der Gegend rund um Bilbao und dann weiter Richtung San Sebastian war es halt wirklich genau so. Und dann hat es auch noch die Ortschaft gegeben, Durango, hast du da auch auf deiner Route gehabt? Und das ist eben auch eine große Stadt, die man beim Ram zum Beispiel durchquert, also da hat es ganz viel irgendwie seine Erinnerungen wach waren in mir.
Durango ist in den Rocky Mountains in Colorado, aber ich habe auch mich dazu geäußert über kurz nach Bilbao, wie es mir da gegangen ist.
Ah, boah, die letzten fast 4 Stunden waren brutal zach. Also diese Küstenstraßen, immer 11-12% Anstiege, 150-200 Höhenmeter, brutal steil, auf wie die ganze Zeit. Und dann noch meine Ortsdurchfahrt durch Bilbao. Da habe ich auch keine große Konfidenz, dass die sehr effizient war. Dafür habe ich viel von Bilbao gesehen. Und die Suburbs, es war richtig, richtig zach und lange Partie. Ja, und jetzt geht's da wieder ein Stückchen aus.
Also Aufi Ovi, für die, die jetzt nicht so firm sind in unserem Dialekt, rauf und runter geht's die ganze Zeit.
Rauf und runter wie in einer Achterbahn, ja. wir hätten noch circa 20 Einspieler vorbereitet, wo man uns jammern hört. Sollen wir alle abspielen oder hat man es schon mitbekommen?
Nein, also wenn man noch einen Jammer-Abspieler unbedingt abspielen sollten, dann vielleicht den, wo man dann auch wieder sieht, wie bei so einem Rennen, wie es irgendwie so die Wahrnehmung verzerrt. Vielleicht hören wir uns zuerst an und dann sagen wir was dazu.
Triff mich, wie ich die langsamsten 200 Kilometer meines Lebens fahre. 12 Stunden für 200 Kilometer ist echt. Aber es ist wahrscheinlich das, was die nächsten Tage nicht besser wird. Also die Erwartung ein bisschen zurückschrauben und gutes Expectation Management betreiben. Obwohl angeblich ist es ja so, dass man an der französischen Grenze ein Drittel der Höhenmeter schon hinter sich hat. Aber naja, das sind halt diese Garmin Strava Komoot-Berechnungen. Das ist ja Hexenwerk. Das versteht ja keiner und das stimmt auch nicht.
Hast du das im Nachhinein einmal nachgeprüft, inwiefern die Höhenmeter, die aufgezeichnet wurden, die natürlich auch nicht hundertprozentig genau stimmen, und die geplant wurden, übereinstimmen?
Habe ich nicht, weil ich auch nicht immer hundertprozentig auf der Route war, die ich geplant habe. Also ich habe da die ein oder andere kurzfristige Entscheidung getroffen, wo ich dann mir gedacht habe, ich spare mir ein bisschen was. Indem ich da einfach, wenn es ganz offensichtlich war und anhand der Verkehrsschilder klar zu erkennen war, bin ich dann auf der Hauptstraße geblieben und nicht den wilden Abstecher irgendwo hin. Den habe ich dann nicht gemacht. Aber ich finde es halt witzig, dass wir beide unabhängig voneinander uns so die gleiche Lüge zurechtbauen, dass wir die meisten Höhenmeter eh schon geschafft haben und dass es nur besser werden kann für uns.
Ich habe es jetzt auch noch nicht im Nachhinein komplett analysiert, inwiefern Planung und tatsächlich gefahrene Route dann auseinanderklaffen von den Höhenmetern her, aber ich denke, da haben wir uns nicht so sehr getäuscht. Es waren sehr, sehr, sehr viele Höhenmeter in Spanien und sicher Höhenmeter pro Tag in Spanien und sicher die allermeisten, auch wenn wir dort kaum Gebirgszüge irgendwie gehabt haben, weil die Picos, das waren zwei Anstiege, das war ein sehr, sehr kleines Gebirge und die Pyrenäen kommen dann erst später und das sind ja auf der französischen Seite, also ich glaube insgesamt hat Spanien schon die meisten Höhenmeter pro Tag gehabt, definitiv.
Ja, das deckt sich auch mit meinen Aufzeichnungen.
Ich habe noch eine andere Geschichte, die möchte ich jetzt noch kurz einspielen, und zwar nicht ganz jammern, aber trotzdem etwas, was ein bisschen ärgerlich sein kann, wenn du schlecht drauf bist und wo man drüber schmunzeln kann, wenn man gut drauf ist.
Das Schönste ist immer, wenn du dich zu viel arbeitest, viel hinhältst, dass du jemanden überholst. Und dann muss man am nächsten Tag reingehen, Sachen einkaufen. Und dann hast du einen Dankwart, der vor dir über die Schwiegermama redet, über die Kinder, über den Garten. Und dann stehst du 2 Minuten an der Kasse und wirst zurück überholt. Jawohl!
Wo ich noch gesagt habe, dass mir die ersten 2 Tage kaum andere entgegengekommen sind, war das dann da schon so irgendwie, dass bei jeder Tankstelle irgendwo ein Fahrrad gestanden ist oder wenn ich bei der Tankstelle war, draußen jemand vorbeigefahren ist. Da war auf der Passage da bis zur französischen Grenze war richtig viel Verkehr. Da habe ich ständig andere gesehen.
Ja, da waren auch die meisten Leute auf der gleichen Route unterwegs. Irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo einige schon nach Süden abgebogen sind und Richtung Pyrenäen-Parcours und Pyrenäen-Checkpoints auf der spanischen Seite geblieben sind, über Pamplona. Da habe ich mir halt überlegt, dass ich an der Küste bleibe und so eine Schleife über Frankreich fahre, in erster Linie wegen der Temperatur, wegen dem Wetter, weil es da weiter im Süden halt sehr, sehr heiß werden könnte. Ist bei uns nicht so der Fall gewesen, aber theoretisch zu der Zeit, wo ich geplant habe, habe ich gerechnet damit, dass es da im Süden viel, viel heißer werden wird. Aber es ist halt...
Genau, also kurz vor Santander war dieser Split von diesen zwei Hauptrouten, also ich würde sagen 50-50 über über Frankreich und die andere Hälfte über Pamplona, würde jetzt so grob sagen.
Der erste Teil des Feldes, also die schnelleren, waren die meisten über Frankreich. Erst später ist dann immer öfter über Spanien gefahren, wenn was ich so gesehen habe.
Ja. Warum ich nicht über Spanien gefahren bin, war wieder eine Band Road da bei Jaca, die da in dieses Gebirge auf diesen Pass zur französischen Grenze eingezeichnet war. Und dann die Überlegung, dass über Frankreich weniger Höhenmeter sind.
Ja, und da gibt man eben alles dafür in der Planung, damit man schnell ist. Beim Fahren natürlich, du investierst viel Energie, damit du schnell bist, du versuchst Zeit zu sparen, überlegst du vorher genau, was muss ich einkaufen, habe ich sonst irgendwas zu tun, wenn ich dann kurz stehen bleib, und dann stehst du halt an der Kasse und wartest auf, weil vor dir minutenlang Smalltalk geführt wird. Und dann hast du irgendwie, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du bist wirklich unfreundlich und drängst die vor und machst die wichtig, und ich denk mal halt, das kann es auch nicht sein. Du musst halt irgendwie vielleicht einmal kurz zu verstehen geben, hey, da wartet jemand und vielleicht könnte man das ein bisschen beschleunigen, aber du kannst jetzt da die Einheimischen, wenn sie untereinander kurz reden, wie es gerade geht, du kannst die da nicht als Tourist komplett peinlich und wichtig machen, und dann kann das halt manchmal echt ausatmen. Und du, wie gefühlt, es waren sicher nicht 10 Minuten, aber gefühlt hat eine Ewigkeit gewartet, bis du das Gespräch über die Blumen und den Hund und die Schwiegermama irgendwie zu Ende war. Und ich bin dann auch gefragt worden, wie es mir geht. Es war total nett. Und ich habe gesagt, ja.
Bicycle Race, ich muss weiter.
Genau.
Ja. Ja, ich meine, das ist ein bisschen, würde ich fast sagen, höhere Gewalt. Du kannst das dann aber auch so machen wie ich. Und das klingt dann so.
Ah, na was, fahr durch die süße Hafenstadt durch. Mit den feinen Cafés und Restaurants am Hafen, weil du wirst ja keine Zeit verlieren. Stattdessen chill an der scheiß Tankstelle auf der Bordsteinkante für eine halbe Stunde. Ah, also die Idee war ja, zur Tankstelle zu fahren, einkaufen, weiter. Ja, und dann bin ich da gesessen jetzt.
Was ist da genau passiert? Warum hast du da eine halbe Stunde Zeit genommen oder nehmen müssen oder wollen?
Ja, es ist halt einfach so, wenn man so lang unterwegs ist, dann hat man nicht immer so hundertprozentig den Fokus. Und es ist dann immer die Frage, wann man den gerade verliert, wenn man unterwegs verliert und dann halt ein paar 10 Minuten mit ein paar weniger Watt fährt, verliert man nicht so viel Zeit, wie wenn man eigentlich nur einkaufen will in der Tankstelle, und dann macht man die Schuhe kurz auf und dann will man die Trinkflaschen auffüllen, dann setzt man sie dorthin an die Bordsteinkante und schwupp hat man seine Schuhe ausgezogen und dann sitzt man schon da und tut so ein bisschen einjausen und schaut ins Leere, und dann ist eine halbe Stunde weg, und das ist halt, in dem Moment denkt man sich nichts dabei und im Nachhinein ärgert man sich voll, weil man einfach, man erholt sich dadurch nicht, es wird nicht einfacher dadurch, es ist halt einfach nur in dem Moment so bequem, und dann sitzt man da einfach. Ich hätte natürlich wirklich mehr Zeit, wenn ich mir in ein Restaurant gesetzt hätte, hätte ich noch mehr Zeit verloren, aber es war halt einfach in dem Moment, im Nachhinein habe ich mich einfach drüber geärgert, weil es sinnlos war.
War das aber, wenn ich mich richtig erinnere, du hast mir das dann erzählt, dass das die einzigen Pausen waren, die unter Anführungszeichen unnötig waren, oder? Oder wo du wirklich ein bisschen Zeit genommen hast, das eine Mal Frühstück in den Picos und diese Tankstellen Sitzeinlage.
Ja, genau. Also ich bin wirklich, wenn ich mir jetzt auch so meine Stehzeiten anschaue, jetzt nicht auf Follow My Challenge, sondern nur von meinen Aufzeichnungen. Der erste lange Stint von Start bis zur Schlafpause, da bin ich verstrichene Zeit 27 Stunden, 13 Minuten und Zeit in Bewegung 25 Stunden und 8 Minuten. Also da habe ich 2 Stunden Stehzeit auf Strava, und am zweiten Stint, den besprechen wir gerade, da habe ich 19 Stunden und 16 Minuten Zeit in Bewegung, verstrichene Zeit, und 17 Stunden 15 Zeit in Bewegung, also 2 Stunden. Also das war jetzt nicht so, dass ich extrem viel Zeit vertrödelt habe, aber gerade in dem Moment, das hat mich einfach geärgert. Also Big Picture ist es nicht so relevant, aber in dem Moment, wenn man dann weiterfährt, dann ärgert man sich einfach. Und dann denkt man sich, was habe ich da jetzt eine halbe Stunde gemacht? Ich habe ja nur zwei Gatorade, ein Snickers und ein Weckenbrot gekauft. Das kann ja jetzt nicht eine halbe Stunde dauert haben.
Richtung Grenze nach Frankreich war es dann ein bisschen stressig, weil viel Verkehr. Es war vor San Sebastian nochmal wunderschöne Küstenstraßen. Bei San Sebastian war es dann sehr viel Verkehr und dann war es für mich Nachmittag, Spätnachmittag, frühen Abend so, dass ich die Grenze erreicht habe. Und da war ein unglaublich starker Wechsel. Also wir haben schon besprochen, wie rücksichtsvoll Autofahrer in Spanien sind. Und dann fährst du die Grenze und das erste Auto, es ist dort eh irgendwie Stau und dichter Verkehr. Das heißt wirklich, du wirst eh permanent überholt. Aber gefühlt, sobald du über die Grenze drüber bist, über die leeren Grenzstationen von früher, das erste französische Auto hat gehupt und geschnitten und dich abdrängt. Und es war wirklich, du hast sofort gemerkt, dass du jetzt in einem anderen Land bist. Und es war auch so, ich bin das erste Mal so richtig in Spanien und Frankreich unterwegs gewesen, am Festland. Und ich habe den Piko Pulawski überholt aus Polen. Und dann haben wir halt zwei Minuten geplaudert. Und er hat gesagt, ja, jetzt müssen wir uns leider aus dem Land verabschieden mit den besten Autofahrern. Und da ist mir irgendwie so bewusst, denn ja, er hat absolut recht. Wie gut das in Spanien funktioniert, ist mir erst so rückblickend richtig bewusst worden. Und in dem Moment, wo wir zum Reden aufgehört haben, waren wir quasi schon in Frankreich und dann war schon alles anders. Hast du das auch so ähnlich erlebt?
Ganz und gar nicht. Also vielleicht müssen wir da jetzt ein bisschen zurückgehen. Also ich bin nicht mehr am gleichen Tag nach Frankreich gekommen. Ich habe in Zarautz, weiß nicht, wie man es wirklich ausspricht, aber so schreibt man es zumindest, dieser Surferstadt,
kurz vor Kilometer San Sebastian,
kurz vor San Sebastian, habe ich geschlafen und da bin ich eingecheckt um 0.01 Uhr und ausgecheckt um 4.53 Uhr. Also das ist dann wieder, habe ich bei Strava wieder auf Play gedrückt. Also fast wieder 5 Stunden Stehzeit und da habe ich nochmals versucht, 4,5 Stunden zu schlafen, bin aber unterdessen in dieser Nacht zweimal aufgewacht, jeweils nach 90 Minuten und dann habe ich mir gedacht, okay, das war es jetzt mit den 4,5 Stunden Schlaf, das funktioniert für mich nicht so gut, die 3 Stunden reichen für mich, also reichen völlig, aber mit denen komme ich sehr gut zurecht, das ist sehr gut getestet, das funktioniert sehr gut bei mir und da habe ich dann beschlossen, nur mehr 3 Stunden zu schlafen, die folgenden Nächte und das habe ich dann auch so beibehalten, aber da bin ich in der Nacht einfach zweimal aufgewacht, weil es ja, vielleicht war es zu lang oder wie auch immer. Es war auch, wie ich vorher gesagt habe, unter Anführungszeichen kurze Etappe. Es waren 361 Kilometer in 19 Stunden seit der letzten Schlafpause.
Zu welcher Uhrzeit bist du dann über den Grenzübergang gefahren?
Also ich bin um kurz vor 5 weitergefahren. Dann bin ich so im Morgengrauen durch San Sebastian, was sehr angenehm war, weil eben kaum Verkehr war, so gut wie kein Verkehr. Ich habe einen kleinen Routing-Fehler gemacht, weil ich bin dann plötzlich vor so einem Autobahntunnel gestanden, wo man mit dem Radl nicht durch durfte. Habe mich dann mit Google Maps daran vorbei navigiert und war dann so um 7, 7:30 ungefähr über die Grenze. Und das Lustige war, ich habe den Grenzübergang einfach nicht gesehen, nicht mitbekommen, gar nichts. Ich habe daran gemerkt, dass ich in Frankreich bin, dass ich auf meinem Garmin die EU-Tarifinfo für Frankreich bekommen habe, das SMS. Und das ist die einzige Notification, die ich auf meinem Garmin nicht deaktiviert habe. Ich habe also diese ganzen Smart-Funktionen, also Push-Benachrichtigungen, WhatsApp, Anrufe, das habe ich alles deaktiviert, nur SMS nicht, weil ich mir gedacht habe, kriege ich keine SMS, ist egal. Und daran habe ich dann erkannt, oh, ich bin ja jetzt in Frankreich. Also ich habe keinen Grenzübergang gesehen, ich habe keine Schilder gesehen, ich habe es an den Autos nicht bemerkt, ich bin da relativ einsam. Ich habe es dann versucht zu rekonstruieren. Ich muss da irgendwo über diesen Fluss gefahren sein, in Irun, aber ich habe es nicht bemerkt.
Ja, über deine Routenwahl durch Frankreich werden wir jetzt dann eh gleich sprechen. Ich erzähle nur noch, wie es für mich am Abend war, quasi zur Schlafpause hin. Ich habe da einen Justinus dann getroffen, bin auf ihn aufgefahren, dann haben wir nochmal kurz geredet miteinander und irgendwann haben sie dann unsere Routen wieder getrennt, wobei es war irgendwie so, dass ich eine Abzweigung verpasst habe, weil ich eben unaufmerksam war, weil wir miteinander geredet haben. Und ich glaube, er hat auch die gleiche Route wie ich geplant, weil das waren im Prinzip fast alle, die da im Norden gefahren sind, bis auf den Flo, glaube ich, sind fast alle gleich gefahren. Und dann haben wir irgendwie beide
zumindest durch die Stadt. Zumindest von den Schnellen. Es ist dann doch mein Strich auf der Heatmap ein bisschen dicker geworden, aber das ist eigentlich erst nach mir passiert.
Ja, und der Justinus und ich haben durch die Stadt irgendwie anscheinend beide irgendwie improvisieren müssen und er war dann immer so 3-4 Kilometer vor mir und es war halt so ein bisschen eine Schleife nach Norden, so an einem Fluss entlang, an einem großen Gewässer entlang, 0 Höhenmeter, sehr schnell, wunderschöner Sonnenuntergang. Und wirklich fein zum Fahren. Und dann war ich, ist es so ganz, ganz leicht den Wandberg aufgegangen. Da ist man schon so Richtung Pyrenäen gekommen. Und da habe ich dann auch eine Unterkunft gebucht gehabt. So kurz bevor dann der Parcours losgegangen ist in die Pyrenäen rein. Und ich habe dort so wie jede Nacht 3 Stunden geschlafen. Ja, und habe dann am nächsten Tag kurz in der Früh Feedback gegeben, wie es mir gerade aktuell so geht.
Guten Morgen in die Runde. Geht's jetzt schon los, oder was? Geht's schon los? Da ist jetzt nämlich mein Unterbewusstsein gefragt. Ich habe 3 Stunden in den Wecker gestellt. Also in dem Moment, wo ich mich duscht gehabt habe und den Hintern eingeschmiert habe, habe ich 3 Stunden eingestellt. Dann habe ich sogar ein paar Minuten gebraucht zum Einschlafen. Und dann bin ich in der Nacht am Montagbein, habe auf die Uhr geschaut und habe gedacht, darf ich noch ein bisschen oder muss ich schon? Nein, darf ich noch ein bisschen. Und dann bin ich im Prinzip auch so selber munter geworden. Nach 2 Stunden 55. Das ist schon arg, was der Körper oder der Schädel alles aushaltet. Und sich auf was man sich einstellt. Und ich habe ja mein Traumplan, um die Fähre Sonntag oben zu erwischen. Da habe ich am ersten Tag ein bisschen über 600 Kilometer geplant. Das habe ich eingehalten. Und am zweiten dann 480 und ab dem dritten Tag jeden Tag 470. Nur so als Richtwert. Und gestern bin ich auf 510 Kilometer gefahren. Also habe ich nochmal 30 Kilometer Spazi rausgefahren. Und das taugt mir sehr. Das wird wahrscheinlich dann natürlich aufgebraucht werden, weil da diese Strada del Assieta auf Shoulder natürlich viel Zeit kosten wird. Aber ja, das schaut alles zusammen recht gut aus. Und jetzt habe ich noch 30 Kilometer bis Parcoursbeginn in den Pyrenäen. Und da schlafen irgendwo die ersten 3. Und der Justinas und der David Can und ich sind jetzt kurz davor, dass wir den Parcours erreichen. So, und jetzt ist in meinem letzten Riegel, weil seitdem in Frankreich bin, jetzt keine Einkaufsmöglichkeit mehr gegeben. Das ist ein Wahnsinn. Das letzte, was ich gestern noch gekriegt habe, war ein komplett waches Schleckeis bei so einem Tennisverein-Clubhaus. Ansonsten, ich weiß nicht, in Frankreich, glaube ich, verhungerst du einfach, wenn du Radl fährst. Es ist irre.
Also dieses nächtliche Snacken, was ich da erzählt habe, es war wirklich so, es hat dann irgendwie so Gebäck gegeben und Brot und Baguette und so Dinge und da hat es einfach geheißen, nein, das wird nicht verkauft, geht nicht. Das Einzige, was offen war, war halt quasi noch die Eisbox und das war anscheinend nicht so 100%ig gut gekühlt oder ich habe es nicht schnell genug gegessen, ich habe jetzt so 2 sowas wie Cornettos gekauft und das erste war sehr weich und das zweite war schon flüssig, als ich es dann gegessen habe. Das war sozusagen mein Nachtmahl. Ja, das war eher so mittler, wie man dann gedacht, okay, in der Früh in die Pyrenäen rein, da gibt's dann Ortschaften und da werden wir dann was Ordentliches zum Essen kaufen, bevor es dann in die großen Berge reingeht. Aber jetzt springen wir wieder zu dir. Du warst in Frankreich, aber hast noch ein Stückchen vor dir gehabt.
Ja, also ich habe jetzt ich hab schmunzeln müssen. Ich habe eine ähnliche Nachricht von in 3 Tagen vom Einkaufen in Frankreich. Also das ist wirklich, wirklich schwierig, so on the go was zu finden in Frankreich. Genau, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, ich bin um 7.40 Uhr habe ich das SMS gekriegt, dass ich jetzt in der Tarifzone in Frankreich bin. Ich habe schon, also das ist irgendwie so, ab dieser Schlafpause bis zum Parcours, da habe ich einige Navigationsfehler gemacht und ich war da einfach in der Planung auf der Passage, also zwischen Checkpoint 1 und Checkpoint 2 war ich, glaube ich, einfach ein bisschen schlampig und habe mich einfach darauf verlassen, Spanien, Frankreich, Radsportnationen, eine super Heatmap auf Strava, alles dunkelblau, also dass es da nicht viel Unterschiede geben wird und dass ich da jetzt nicht so ins kleinste Detail rein muss bei der Planung. Und ich habe direkt nach der Schlafpause, also zwischen Zarautz und San Sebastian, habe ich einen riesen Bock geschossen. Und vielleicht hören wir uns das noch kurz an, bevor wir über den nächsten Bock, den ich in Frankreich geschossen habe, reden.
Wenn die Straßen ganz eng wird und ganz schmal und dann so Boden-Dings auftauchen, so radrennmäßig, so nah man am Boden stehen und so, dann weiß, dass du wahrscheinlich nicht die ideale Route genommen hast. Aber jetzt fahr auf, im strömenden Regen.
Ja, und das ist wirklich ganz, ganz bitter, wenn man sich das auf der Heatmap anschaut. Da gibt's zwischen Zarautz und San Sebastian eine Straßen am Fluss entlang. Da sind so gut wie alle gefahren. Und es gibt aber auch zwischen diesem Fluss und der Küste so einen Bergrücken, so einen kleinen Kamm. Und auf den kann man rauffahren. Und das sind 600 Höhenmeter, die man einfach noch zusätzlich gegönnt habe, während alle anderen einfach da ganz gemütlich dem Fluss entlang gefahren sind.
Auf welche Karten hast du dir das angeschaut beim Planen? Weil ich meine, man sieht ja auf der Karten, dass da Gebirge ist und wenn du einen Fluss hast, weißt du, am Flussufer ist es eben und flach.
Ja, also ich habe mich da zu sehr davon verleiten lassen, die kürzestmögliche Strecke zu nehmen. Und habe da wenige Abschnitte geplant. Also das Einfachste ist, wenn man sich so maximal 200 Kilometer Abschnitte mal zurechtlegt und sich das anschaut und diese optimiert und die dann zusammenfügt. Aber wenn man gleich mal so ein 500 Kilometer Stück hat, dann übersieht man sowas leicht und das war einfach da mein Fehler. Es war wirklich ein Vuelta-Anstieg, es war alles beschrieben mit Vamos und alle möglichen Namen und es war wirklich eine steile Partie und es war dann auch so, dass die Abfahrt nicht so war, dass man da den Schnitt irgendwie raufdruckt, weil es hat geregnet, es war stockfinster und es war eine enge Straßen mit einigen Serpentinen und dafür bin ich mitten in San Sebastian rausgekommen.
Und dann in Frankreich Richtung Pyrenäen-Parcours ähnlich, oder? Aus meiner Sicht, wenn ich mir jetzt die Route anschaue, kürzer und sehr viele Anstiege.
Ja, also kürzer jedenfalls. Und es waren gar nicht so viele große Anstiege. Es war einfach so ein bisschen wellig. Und ich glaube nicht, dass ich langsamer war es war einfach für den Kopf, glaube ich, ein bisschen einfach zu wissen, dass man in der Planung die Entscheidung trifft, ich fahre nach Frankreich, um mehr Höhenmeter zu sparen und dann in Frankreich zu sein und da nicht einfach gerade dahin zu bügeln, sondern so ständig über irgendwelche Wellen und kurze Anstiege und Gegenanstiege zu fahren, das war einfach frustrierend. Und ich bin dann erst relativ spät so nach 100 Kilometern in Frankreich auf diese Hauptroute, die die allermeisten genommen haben, kommen, um so dann zum Parcours zu fahren. Ich habe auf dieser hügeligen Passage Richtung Parcours, wo ich mich auch echt über mich ärgern musste. Vielleicht kennt es jemand, wenn man lang fährt irgendwie, dass man dann einfach so im Schalten, im Kopf so ein bisschen langsam wird und wenn so ein Gegenanstieg kommt, dass man vorne am kleinen Kettenblatt ist und man geht aus dem Sattel, weil man den Gegenanstieg einfach schnell drüber drucken will und dann tritt man so komplett ins Leere und es gibt dann so ein bisschen so einen Stich im Knie oder es passiert genau das Gegenteil. Man ist am großen Kettenblatt und man will ganz langsam den Gegenanstieg einfach im Sitzen drüber rollen und dann ist man im falschen Gang und kommt fast nicht weg. Und da habe ich entdeckt, dass ich mein Garmin mit meinem vorderen Umwerfer verbinden kann und mir dann anzeigen lassen kann, in welchem Gang ich vorne bin. Und genau, diese Funktion habe ich da auf diesem Stück für mich entdeckt. Und die war tatsächlich, ich habe wirklich gedacht, das ist komplett sinnlos bis zu dem Zeitpunkt. Und die war wirklich Gold wert. Die habe ich bis zum Schluss im Rennen wirklich genutzt und fast jedes Mal vorm Schalten da einen kurzen Blick drauf geworfen, in welchem Gang bin ich eigentlich.
Ist witzig, ich kenne das von hinten, von den Ritzeln, dass ich nicht mehr genau weiß, wo bin ich eigentlich, habe ich noch einen Gang nach unten oder nach oben oder bin ich schon im letzten. Vorn habe ich das eigentlich immer relativ gut im Kopf. Ich meine, ich fahre vorn sehr, sehr selten am kleinen Ritzel oder am kleinen Kettenblatt, aber das habe ich eigentlich immer intus.
In unter normalen Umständen auch, aber nach einigen Tagen TCR war es bei mir nicht so klar. Und ich tue eigentlich, wenn ich so normal fahre, dann wirf ich einfach einen kurzen Blick drauf. Aber jetzt war mein Frameback so voll, dass ich nicht einfach ob ich gesehen habe, sondern habe ihn ein bisschen so zur Seite schauen müssen. Und in der Nacht sieht man sowieso nicht hin. Und deshalb war das wirklich ein Game Changer für mich. Also das hat mir richtig, richtig gut getaugt. Ja, und dann habe ich es auch so tatsächlich zum Anfang des Parcours geschafft. Das war da unten so ein bisschen ein größeres Dorf noch, La Runz. Da habe ich nochmal richtig, richtig einkauft und da habe ich gesehen, es gibt dann ein 24/7 Decathlon. Also da kann man was bestellen und dann gibt's so wie bei der Post so Abholboxen und da kann man sie die Sachen hinschicken mit garantiert am nächsten Tag Lieferung und da war für mich so ein bisschen die Frage und Diskussion, dürfte man das während dem TCR benutzen? Könnt ihr online beim Decathlon was bestellen und mir das in diese Abholbox nach La Runz schicken lassen, wenn ihr das vorher weiß, dass das am Parcours liegt?
Es ist eine Frage, die nicht ganz leicht zu beantworten ist. Hast du was gekauft?
Nein, also ich habe eh nichts gebraucht. Ich habe nur Lebensmittel gekauft im Supermarkt direkt daneben. Aber ich habe das gesehen und habe mir da echt gedacht, wenn man das weiß und wenn das durch Frankreich irgendwie weit verbreitet ist, dann könnte man sich, ich weiß nicht, eventuell Elektrolyte oder Riegel oder Gels durch Frankreich verteilt schicken lassen und hätte dort Depots. Aber ich bin eher der Meinung, dass es nicht erlaubt sein sollte. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann, wenn es hart auf hart kommt, wirklich entschieden wird, aber ich würde es aus meinem Regelverständnis nicht so sehen und ich würde es auch nicht machen.
Also was hundertprozentig nicht im Sinne der Regeln ist, wenn du das im Vorfeld vorm Rennen planst und bestellst und liefern lässt, das ist hundertprozentig nicht okay. Wenn du an dem Tag, wo du hinkommst und das so betrachtest wie ein Geschäft und es steht halt dann jedem zugänglich offen, das heißt, die Möglichkeit hat jeder, das ist nicht eine private, persönliche Unterstützung oder Vorteil von dir, dann ist das wieder eine andere Frage. Ich würde es nicht machen, aber da kann man jetzt sicher drüber diskutieren. Und ich kann sicher auch nicht final beantworten. Was es jedenfalls nicht gegeben hat, war 24/7 Essensmöglichkeit, Einkaufsmöglichkeit für Nahrungsmittel in La Runz. Ich bin nämlich nach meiner Schlafpause in aller Früh dorthin gekommen. Der Parcours beginnt ja am halben Anstieg zum Col de Pourtalet. Das ist weiter im Süden. Das heißt, alle, die von Süden kommen, haben den ganzen Pourtalet zum Fahren und bei denen geht in der Abfahrt der Parcours los. Und wir, die über Frankreich kommen, müssen quasi den halben Anstieg rauffahren, umdrehen und dann quasi den Parcours folgend nach unten. Und dann geht's nach Osten zum Col de l'Aubisque. Und ich war da gerade in so einer komischen Stimmung. Ich glaube, mir hat der niedrige Blutzucker schon zu schaffen gemacht. Das war so eine Mischung aus Ironie und ja, keine Ahnung, mich über mich selbst lustig machen. Ich habe da noch einen Einspieler vorbereitet. Das ist jetzt wieder ein Intensivkurs für unseren Dialekt.
Oh. Alter Fuchs, da sind wir. Nicht die Büren nennen. Col de Pourtalet. Alter, da buhren wir auf. Auf den Talet. Und nicht ganz, ne? Da vorne ist der Wendepunkt. Da fahre ich wieder runter. Die Leute über Spanien gefahren sind, über Pamplona kommen da runter. Und jetzt geht's dann in den Parcours. Das ist dann der Aubisque und der Tourmalet. Ja, ist schon gar nicht so schlecht aus für drei Tage Radfahren. Das Einzige, was ist, Hungerast hoch 3. Weil in Frankreich, ich weiß nicht, wie man da nicht verhungert, das ist eine Kunst.
Kennst du das Wort Aufipuren?
Hinauffahren würde das jetzt übersetzen.
Schnell nach oben fahren. Ja, manchmal und finde es einfach sehr unterhaltsam. Ich mag alle Dialekte sehr, sehr gern. Ich finde Dialekte Tirol, Burgenländisch, Oberösterreichisch, Bayerisch, Sächsisch, es ist alles super und ich höre einfach sehr gern Leuten zu, wenn sie in ihrem Dialekt reden. Und manchmal finde ich den steirischen Dialekt, den wir haben, auch selbst sehr, sehr lustig. Und ja, das war natürlich jetzt keine Sitzfleischaufnahme, wo ich mir im Vorfeld gedacht habe, hey, das werden wir schön einspielen, aber irgendwie auf Facebook habe ich das Video dann auch gepostet und das ist dann sehr, sehr lustig irgendwie auch kommentiert worden, ja. Jedenfalls war es dann so, dass es kurz vor 8 Uhr war, als ich wieder nach unten gekommen bin, das zweite Mal nach La Runz und eigentlich geht ja der Parcours etwas außerhalb von dieser Stadt oder von diesem Dorf Richtung Col de l'Aubisque und ich habe dann gedacht, hey, ich habe jetzt keine Möglichkeit, ich muss jetzt zu Fuß einkaufen und bin dann wieder komplett in den Ort runtergefahren. Es war alles zu, aber eine Bäckerei habe ich gesehen, die macht jetzt in ein paar Minuten auf und dann habe ich dort kurz gewartet, weil ich mir gedacht habe, hey, die 5 Minuten, die muss ich jetzt einfach investieren und dann habe ich dort halt wirklich groß einkauft, also 4 oder 5 so riesengroße Baguettes, die halt so 40 cm lang sind und mit Thunfischaufstrich und Tomaten und Salat drinnen. Das habe ich mir im Prinzip alles gekauft, was irgendwo Platz hat, weil ich mir gedacht habe, es wird wahrscheinlich so sein, dass es die nächste Einkaufsmöglichkeit wiederum längere Zeit nicht gibt. Da habe ich dann echt so eine Freude gehabt, wie ich dann quasi was Ordentliches zum Essen gehabt habe. Das war ein super Moment, der mir ein paar Minuten gekostet hat, aber das war es definitiv wert.
Das beantwortet auch die Frage, die ich gehabt habe. Also du warst da in der Früh am Beginn des Parcours. Ich war am Nachmittag so um 16, 17 Uhr, weiß jetzt nicht mehr genau. Und mir sind 3 Leute entgegengekommen unter anderem dann auch die Diana. Und das hat man, wie gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt nie auf den Tracker geschaut und ich habe gewusst, wie stark Diana ist. Das hat man zu dem Zeitpunkt, also ich habe gewusst, okay, ich habe noch 4 Kilometer bis zu Beginn des Parcours, das heißt, ich habe unter Anführungszeichen 8 Kilometer Rückstand auf Diana, also wahrscheinlich eine halbe Stunde, 40 Minuten. Und das hat mir dann schon so einen Push gegeben. Da habe ich mir schon gedacht, ja, das funktioniert alles. Du machst sehr viel richtig, trotz deiner 2 wirklich dummen Verfahrer. Das passt ganz gut. Und ich habe natürlich aber auch gewusst, dass jetzt auf diesem Parcours ihr nicht näher kommen werdet, sondern dass ich da schon deutlich verlieren werde. Weil es waren irgendwie 3500 Höhenmeter auf 81 Kilometer war der Parcours, oder? Also das war schon brutal.
Oh, war brutal schön, oder? Hast du den Aubisk noch an dem Tag erledigt?
Genau, ich bin noch am selben Tag, also wie gesagt, es war erst 17 Uhr, über den Aubisk, komplett bei Tageslicht. Der ist wirklich wunderschön. Also es ist echt ein richtig cooler Pass. Der, man ist echt lang unterwegs, sind 15 Kilometer, glaube ich, sind der Pass und knapp 1000 Höhenmeter oder ein bisschen mehr. Also man ist da schon lang unterwegs, aber der ist wirklich, wirklich wunderschön. Also da an dem Skigebiet vorbei, das ist jetzt kein Highlight, aber sobald man am Skigebiet vorbei ist und ein bisschen rüber sieht, das erste Mal ins andere Tal rüber, Richtung Col de Solur heißt der, glaube ich, so ein kleiner Gegenanstieg. Also es ist wirklich wunderschön. Es war ein absolutes Highlight.
Für mich auch eins der Top 5 schönsten Erlebnisse, über diesen Col de l'Aubisc zu fahren. Bei mir war es halt Sonnenaufgang. Irgendwie der Himmel war noch ziemlich rot und gelb und orange. Absolut keine Menschenseele unterwegs. Ich war auch vorher bei dem Stück, wo wir dann umgedreht haben, ein paar Leute getroffen, unter anderem auch in Justinas, der ist mir gerade entgegengekommen. Und als ich dann abgefahren bin, sind mir andere Leute im Anstieg entgegengekommen. Aber danach war eigentlich lange Zeit kein Mensch mehr weit und breit. Und dieser Gegenanstieg nach dem Aubisc, da hat es Kuhherden auf der Straße gegeben. Das war ein bisschen wie Kühtai in Tirol. Schafe, Ziegen, das war einfach wirklich so.
Esel, so, ich habe genau, Esel gesehen.
Es hat so unberührt gewirkt. Also wirklich so.
Ja, es ist eine ganz schmale Straße auch.
Die Zeit steht still irgendwie in der Gegend. Es war echt ein Traum.
Ja, also ich glaube, wir haben es schon erwähnt, sonst müssen wir es jetzt nochmal. Es ist auch, also der Aubisc und dann auch der Tourmalet, das sind Ost-West-Verbindungen unter Anführungszeichen. Also diese Pässe, die erfüllen jetzt rein aus transporttechnischer Sicht, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, keinen Zweck, weil du hast 30 Kilometer im Norden diese komplette Ebene, wo, wenn du irgendwie Güter von A nach B transportieren möchtest, du einfach auf dieser Ebene fährst und du nicht über diese Pässe fährst. Dementsprechend sind diese Straßen sehr schmal und werden eigentlich rein touristisch genutzt. Also es waren da in La Runz waren unendlich Fahrradfahrer. Natürlich, die Berge sind legendär aufgrund der Tour de France, aber es sind jetzt nicht so Pässe, die tatsächlich irgendwie 2 Orte miteinander verbinden in einer sinnvollen Art und Weise, dass da auch Einheimische unterwegs sind, um von A nach B zu kommen.
Transitrouten sind es definitiv nicht, also keine LKWs, keine Transporter, Einheimische, die dort leben natürlich und Touristen, ja. Es war wirklich sehr, sehr ruhig und ein bisschen weniger ruhig war es dann so in der Anfahrt zum Col de Tourmalet. Da war ich dann so am Vormittag, da war dann schon mehr los, das waren größere Straßen und da habe ich auch wieder andere getroffen. Da habe ich zuerst eine Frau getroffen, die war dort trainieren oder ist einfach dort Rennrad gefahren und es war recht lustig, weil sie mich erkannt hat und hat irgendwie so, hey, are you the Strasser? Und dann hat sie halt gefragt, ob ich gerade Transcontinental Race fahre, weil das verfolgt sie jedes Jahr mit und vom Race Across America hat sie auch Bescheid gewusst. Das war recht nett und da haben wir jetzt 2-3 Minuten kurz geplaudert. Da war aber recht viel Verkehr. Das waren so taleinwärts. Da waren so linke Hand vom Tal, waren eben so Galerien, wo wir durchgefahren sind. So kleine, also nicht Tunnels, aber so einseitig offene Tunnels. Und da habe ich dann irgendwie gesehen, okay, der Victor Bassoni ist hinter mir, circa 10 Kilometer Rückstand. Und ein paar Minuten später, wir wissen ja, der Tracker ist nicht immer minutengenau, habe ich hingeschaut, war er 5 Kilometer hinter mir. Und kurze Zeit später hat er mich sowas von dermaßen überholt. Das war wirklich brutal, also so schnell. Und ich bin dann aber echt total irritiert gewesen. Ich habe mir gedacht, wie bitte? Ist er jetzt einer, der unfair ist? Weil er hat nämlich 2 andere Radlfahrer bei sich gehabt. Und habe mir echt gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, dass er jetzt einfach in einer Gruppe fährt und du irgendwie... Es hat ausgeschaut, wie Teamzeit fahren. Also er ist wirklich so schnell gewesen, dass er es ausgeschaut hat wie Zeit fahren. Und jemand ist neben ihm gefahren und hinter ihm. Und ich habe gedacht, hey bitte, wir fahren nicht in der Gruppe. Das ist ein Unsupported-Rennen solo. Und dann habe ich mir das kurz angeschaut. Habe ein paar Minuten später mal gedacht, hey, ich muss da jetzt nochmal hinfahren. Ich war so circa 300 Meter dann hinter ihm mittlerweile. Habe wirklich ordentlich Gas geben müssen, dass ich das Loch nochmal zufahren kann. Und habe mir halt gefragt, hey, was ist da los? Weißt du, wir fahren ein Solo-Rennen. Warum hast du da 2 Typen dabei? Ich habe mir halt gedacht, dass der bei ihm in Frankreich oder vielleicht Bekannte oder Freunde. Und er hat dann gesagt, hey, er kennt den nicht. Die fahren einfach mit. Er weiß nicht, wer das ist. Und er fährt nicht in deren Windschatten. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da in dem Moment, ich war wirklich skeptisch. Aber ein paar Minuten später war es dann so, die beiden haben abreißen lassen müssen, weil sie einfach nicht mehr mitfahren haben können. Und die haben sie auch dann bei mir angehängt. Und ich habe dann bei mir, als sie bei mir gewesen sind, auch gesagt, hey, bitte, leave me alone. Bitte lasst es mir allein. Das ist, wir fahren da Rennen und das ist das Reglement. Wir dürfen nicht mit anderen gemeinsam fahren. Und die haben es einfach, die waren einfach wirklich unfreundlich, die waren einfach wirklich aufdringlich, die haben nicht abgelassen von mir, das sind eines neben mir, eines hinter mir gefahren, also richtig unangenehm. Und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt 2 Möglichkeiten, entweder Gas geben, das kostet aber Energie, oder zweite Möglichkeit, und für die habe ich mich dann entschieden, eine Pinkelpause antäuschen. Dann bin ich ausgeschwenkt, kurz stehen geblieben, die sind halt weitergefahren, haben eh kein Wort mit mir gesprochen, weil es halt... Klassisch Frankreich, englische Sprache ist halt dort nicht so bekannt oder wird nicht gesprochen. Und dann habe ich wieder meinen Frieden gehabt. Und das habe ich dann auch mit dem Victor noch einmal besprochen, nach dem Rennen, wie wir uns im Ziel gesehen haben. Und hat er auch nochmal gesagt, ich bitte nichts für ungut. Das war jetzt überhaupt nicht ausgeredet, dass er dort Leute hat, die mit ihm fahren, sondern das waren einfach 2 Typen, die ihm sehr unsympathisch waren und die ihn nicht in Ruhe gelassen haben eine gewisse Zeit.
Ja, also es war dieser Kontrast war total krass, weil du das vorher gesagt hast, ist mir jetzt eingefallen. Also der Col de Portalet, das ist ja dieser Pass nach Spanien, und wie ich da dort war, da war so unfassbar viel Verkehr. Und ich habe so im Scherz gesagt, ich glaube, da oben am Gipfel, da ist eine Campingmesse, weil da sind einfach in einer endlosen Schlangen haben mich da Wohnmobile überholt. Das war richtig anstrengend und hat auch richtig an den Nerven gezerrt. Umso mehr habe ich dann den Obisk genießen können. Und wie gesagt, es war bei mir da 17, 18 Uhr im Anstieg zum Obisk. Und ich habe dann einmal zum Rechnen angefangen und zum Planen.
So, also, kurzes Update, was ist der Zwischenstand? Ich bin jetzt am Parcours, am halben Weg, oder schon fast am Obisk oben. Stunden, oder dann bin ich ganz am Obisk oben. Also, mein Plan von vorher, den kannst du sowieso kübeln. Das bin ich viel zu langsam, aber so mein Plan B, so in Bagheer schlafen und dann nach dem Schlafen den Anstieg. Da hat mir jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht und das letzte freie Zimmer sich geschnappt. Und das muss ich heute einen kurzen Tag machen und in Saint-Jean schon schlafen. Das sind jetzt nur mehr 50 Kilometer. Aber Kurven tun wir nicht drüber und oben nach Kampan oder ins Skigebiet, wo es die ersten freien Zimmer wieder gibt. Das ist auch, ja, hat es lang, weil das schaffe ich sicher nicht vor 3, 4 in der Früh. Und also das ist optimistisch gedacht, weil der Tourmalet schon ein Hund ist, 20 Kilometer Anstieg und so, aber ja, egal, das machen wir jetzt so. Kurzer Tag, kurze Nacht und dann in der Früh im Tourmalet attackieren.
Ja, ist blöd gelaufen, ich habe zu lang gezögert, ich habe das Zimmer in Barregues, so würde ich den Ort aussprechen, richtigerweise, das ist dort, wo der Anstieg zum Tourmalet beginnt, nicht mehr bekommen, ich habe zu lang gezögert. Ich habe dann weiter unten am Beginn des Tals in Luz-Saint-Sauveur schlafen müssen. Also ich habe mir die Überfahrt über den Tourmalet nicht mehr zugetraut und habe deshalb einen sehr kurzen Tag gemacht. Ich bin dann im Endeffekt 290 Kilometer gefahren, 16 Stunden 33 verstrichene Zeit, 15 Stunden 25 Zeit in Bewegung. Das war sehr effizient, trotz allem. Aber ich bin dann schon um 21.28 Uhr ins Hotelzimmer eingecheckt.
Ich würde sagen, das ist am späten Nachmittag. Für die ist es deine Schlafenszeit. Also hast du sofort einschlafen können vermutlich oder trotzdem, dass es früher war.
Genau, und ich glaube, das hört man jetzt auch in dem Einspieler ganz gut, wie es mir gegangen ist.
Boah, hey, das Bergabfahren, das macht immer so müde. Es ist unklar, es ist egal, zu welcher Tageszeit, wie du vorher drauf bist, wie du komplett den Obisk zerstörst. Aber hey, ich kann mich fast nicht wach halten. Es ist unglaublich, wie müde das jedes Mal macht, das Scheißbergabfahren. So 16 Kilometer noch bis ins Hotel. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja.
Es ist so spannend, wie deutlich man den Unterschied hört von Glücksgefühlen oder von angestrengt und in dem Moment, wenn man das jetzt hört, du denkst da, hey, du bist am Rad fast eingeschlafen, du hast ehrlich mitten im Reden zum Reden fast aufgehört oder vergessen, was du eigentlich sagen wolltest.
Ja, brutal. Also ich habe jetzt nochmal geschaut, das sind die Abfahrt vom Solur bis ins Tal. Es sind 20 Kilometer, da rollt man dahin, eine Dreiviertelstunde wahrscheinlich und kompletter Müdigkeitseinbruch. Ich hab mich dann noch wirklich ins Hotel gerettet, diese 16 Kilometer und bin dann eben auch wenn es erst 21 Uhr war, das Restaurant hat noch offen gehabt. Das war richtig schwer, mich da nicht reinzusetzen und eine Pizza zu essen. Das hat ordentlich Disziplin gekostet. Aber ich bin ins Bett. Es war, glaube ich, Disco war noch. Es war richtig laut Musik, aber ich hab sofort geschlafen. Und ich bin um 1.38 Uhr weitergefahren. Also das war dann das erste Mal mit 3 Stunden schlafen. Und ich bin dann weiter um 1:30 quasi und habe dann den Tourmalet attackiert in der Nacht im Finsteren.
Stell mir sehr, sehr schwierig vor, um Daytime aufzustehen und weiterzufahren. Erstens stockfinster vom Biorhythmus her. Es ist noch sehr, sehr lang. Also es ist noch sehr, sehr viel Zeit, bis es hell wird. Wie war das? Und du hast dir dann das Wetter nicht mehr so schön gehabt wie bei mir. Ich war um die Mittagszeit dort oben und es war halt bei meiner Auffahrt war es der absolute Traum. Sonnenschein, nicht so heiß, relativ viel Betrieb. Also auch wenn du kurz einmal müde bist, du bist immer so abgelenkt von Verkehr und Radlfahrer und einfach der Gegend. Aber wenn du da um die Uhrzeit im Stockfinsteren auffährst.
Der Vorteil war, dass ich eben nicht irgendwo bergab gefahren bin, sondern dass ich gleich in den Anstieg rein und bergauf fahren habe können. Das war dann auch, mir war es nicht kalt, ich war geistig voll da, also ich habe die Schlafpause hat mir richtig geholfen, mir ist richtig gut gegangen und habe den Tourmalet eigentlich echt gut bewältigt, habe keine Müdigkeitsprobleme gehabt und bin dann drüber 10 Meter bergab gefahren und dann fängt's voll zum Schütten an. Es hat richtig runtergeregnet. Man hat fast keine Sicht gehabt. Es war so leicht nebelig, so Nebelschlieren drinnen. Man hat ganz, ganz wenig gesehen. Es hat Vollgas geschüttet und da ist man richtig kalt geworden in der Abfahrt. Aber die ist auch vergangen und dann war ich um 5 Uhr am Checkpoint. Und es war dann richtig cool. Also während der Abfahrt habe ich unglaublich gelitten. Mir war es eiskalt, ich habe gezittert, ich habe Schüttelfrost gehabt. Aber sobald ich dann dort war und zurückgedacht habe, auch wenn ich jetzt zurückdenke, also es kommt mir gar nicht schlimm vor. Also die Abfahrt ist richtig, richtig schnell vergangen. Keine Ahnung, wie man diese negativen Erlebnisse so total verdrängen kann.
Ja, es ist ja, glaube ich, ganz gut, dass man Erinnerungen, die jetzt nicht unbedingt positiv sind, recht schnell wieder vergisst, weil das würde jetzt dein weiteres Leben nicht bereichern, wenn du dir an alle unangenehmen Momente permanent erinnern kannst.
Ja, mir ist das erste Mal so richtig bewusst geworden beim Unknown Race. Also wenn ich sage, ich habe gelitten und ich sage, mir ist es schlecht gegangen, dann ist es so komplett abstrakt. Ich habe da überhaupt keine Gefühle dazu, bin da total irgendwie abgespalten von der eigentlichen Erfahrung. Aber wenn ich mich erinnere an einen guten Moment oder an einen Sonnenaufgang oder wenn nach ein paar Stunden Regen die Sonne raus, dann kann ich mich richtig dran erinnern und spüre quasi die Sonne auf meiner Haut und kann mich da total lebhaft dran erinnern und fühle das richtig und bin richtig drin. Aber wenn ich so, das sage ich so, total kalt und emotionslos. Ja, auf der Abfahrt vom Tourmalet war es eiskalt. Ich habe gezittert, meine Zähne haben geklappert, aber ich fühle es gar nicht. Also das ist total verrückt irgendwie.
Ja, ich kann mich an die Überquerung des Tourmalet noch ganz, ganz gut erinnern, weil es für mich wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis war. Ich habe ein bisschen wieder so am Live-Tracking mitgeschaut, habe gesehen, es sind alle sehr, sehr knapp beieinander. Die ersten 6 in der Wertung sind wie alle gerade noch im Anstieg oder gerade oben an der Passhöhe. Und dann habe ich einen, ich will nicht sagen Fehler gemacht, aber ich habe mir die Warnweste ausgezogen, als es in der Früh hell geworden ist. Und normalerweise bleibe ich für das immer kurz stehen. Das ist so wie am Abend, wenn du die quasi für die Nacht fertig machst, du bleibst kurz stehen, checkst die Lichter, machst die Lichter an, das Rücklicht, ziehst du die Weste an, vielleicht irgendwie sonst noch was umziehen. Und es dauert 2-3 Minuten in der Früh normalerweise gleich, nur ich war da gerade so im Flow und ich wollte jetzt keine Zeit verlieren und ich habe gewusst, jetzt ist die Spitze des Rennens gerade knapp beieinander und ich habe die Warnweste halt während der Fahrt ausgezogen und einfach so irgendwie so unter das Trikot reingesteckt. Normalerweise, und das ist eins der Dinge, die mir bei den Cyclide-Taschen immer so taugen, du hast dir zum Beispiel auf der Saddlebag oben einfach einen Gummizug, du hast seitlich nur ein paar Ösen, du kannst immer was befestigen und ich habe manchmal da meine Warnweste zum Beispiel einfach schnell bei der Saddlebag oben mit den Gummibändern befestigt, das haltet bombenfest, da kann ich mich drauf verlassen und da passiert nichts. In dem Fall ist unter das Trikot gesteckt und ich habe in der nächsten Nacht dann gemerkt, ich habe sie verloren. Ich habe meine Warnweste dann leider verloren, dazu soll ich in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr, weil ich Ersatz besorgen habe müssen. Aber ja, und ich bin dann oben an der Passhöhe angekommen, zeitgleich mit dem David Can, der war auf Platz 5, auf Platz 6, wir haben uns da quasi Plätze geteilt oder gewechselt und ich bin dann direkt abgefahren, es war so wunderbar warm, ich habe einfach meinen Reißverschluss vom Trikot zugemacht, ich habe keine Jacke gebraucht, keine Windweste, überhaupt nichts und das Beste ist, es hat oben so einen Fotoservice gegeben, tourmaletfoto.com und da kannst du eingeben, deine Uhrzeit, wann du dort bist, das ist so ein Fotoautomat, glaube ich, der fotografiert einfach jeden, der da durchfährt, so ein automatisiertes Fotoprogramm oder so automatisierte Auslöser und ich habe dann tatsächlich nach dem Rennen dort ein super schönes Foto von mir gesehen und da sieht man auch, dass ich dass ich kurz unterwegs bin, dass meine Warnweste bereits verloren ist, die war schon weg, und dass auf meiner Cycle-Tasche hinten oben keine Warnweste mehr befestigt ist, weil ich es halt unterm Trikot gehabt habe und sie waren weg. Unten angekommen habe ich dann die Zwischenzeiten jetzt rausgeschrieben vom Checkpoint, weil es wirklich, finde ich, sehr, sehr spannend war. Innerhalb von 70 Minuten waren die ersten 6 beim Checkpoint, und zwar auf Platz 1 war der Nicolas Châtelet. Das war sehr überraschend, den habe ich zuerst überhaupt nicht gekannt. Zweiter kurz dahinter der Martin Moritz, dann der Victor Bosoni, Justina Slewajka und ich war 5. und der David Chan knapp hinter mir 6. Und was mir besonders Motivation und Moral gegeben hat, ich habe auf diesem Segment zwischen Checkpoints 1 und 2 die schnellste Zeit gehabt. Das heißt, ich war irgendwie voll motiviert, ich habe gewusst, ich bin jetzt beim Aufholen, ich komme näher an die Spitze. 17 Stunden später warst eben du da und du warst, du hast das zu dem Moment sicher nicht gewusst, auf Platz 25. Also wirklich, wirklich top unterwegs. Du warst noch der Nachtpause unter Anführungszeichen, der Erste, der um 5 in der Früh hinkommen ist, weil sonst sind halt die meisten so bis Mitternacht oder bis 1 in der Nacht und dann war ein paar Stunden eben nichts, wo die meisten Leute Pause machen. Und du warst 3 Plätze hinter der Jana Kesenheimer, die war um 11 Uhr am Abend dort. Und am Checkpoint hat es ein kurzes High Five gegeben, kurzes Hallo sagen mit der Sandra, die Sandy, die den Ride for Hope immer organisiert und auch den Live-Podcast am 4. Oktober in Weiz. Sie war wieder dort als ehrenamtliche Helferin. Das ist auch immer ganz cool, wenn man bekannte Gesichter sieht. Und ich habe mir dann einfach schnell meinen Stempel geholt und habe versucht, so bald wie möglich weiterzufahren.
Ja, auch ich habe, so gerne die Sandy habe, dort keine Zeit verloren. Bin dann auch sofort weiter. Ich habe kurz vor dem Checkpoint, ich habe es mir nicht nehmen lassen.
Die Schmiede?
An der Schmiede nicht, weil die ist kein Highlight, aber in Kamban kurz das Denkmal, diese Statue zu fotografieren. Also da bin ich zugefahren, bei der Schmiede nicht, weil die ist irgendwo da am Bach unten und das ist nur so ein Steinhaus, die muss man nicht sehen. Aber das Denkmal, das habe ich fotografiert, weil ich es einfach so cool und absurd zugleich finde, dass das dort steht. Das habe ich fotografiert und dann ein paar hundert Meter weiter war dann schon der Checkpoint.
Wir haben es heute wieder geschafft, die Episode in extra Länge zu produzieren. Wir haben vom Parcours 1 bis zu Parcours 2 alles erzählt, aber dafür die Episode so lange ist, gibt es die nächste dafür sehr bald wieder, nämlich ich weiß gar nicht, Montag, Donnerstag, das wird eine der Episoden sein, die am Montag oder Donnerstag rauskommt. Ich habe den Überblick verloren. Auf jeden Fall 2-mal pro Woche und dann geht's weiter mit dem 3. Abschnitt. Und bis dorthin werden wir uns jetzt kurz erholen von der Aufnahme und die negativen Dinge vergessen und uns an die positiven erinnern.
Werbung. Du hast zu mir gesagt, ich darf es nicht World Tour nennen, wenn es nur ein Stopp im Ausland ist und es keinen zweiten Termin gibt. Aber jetzt ist es soweit. Wir sind nicht nur am 31. Oktober in München im Schlachthof, sondern wir haben auch einen zweiten Termin und zwar in Weiz. Und jetzt können wir es offiziell World Tour nennen.
Unsere Sitzfleisch goes international, genau.
Unsere Sitzfleisch-Live-Podcasts gehen auf Tour.
Ja, am 4. Oktober im Kunsthaus Weiz in der Steiermark und zwar im Hannes-Schwarz-Saal. Wir beginnen um 18 Uhr und das Besondere ist, es gibt an diesem Tag am Nachmittag auch den Ride Around Weiz. Der startet um die Mittagszeit, dann gibt es am Nachmittag was zum Essen und am Abend unsere Live-Veranstaltung. Und das Schöne ist, alle Eintrittsgelder werden für den guten Zweck gespendet. Und zwar wiederum, so wie letztes Jahr, für Made for Hope. Und alle Details dazu wie ihr zu Karten kommt, wie das genaue Programm abläuft, findet ihr bei uns in den Shownotes und die Tickets kann man ab sofort online über Ö-Ticket bzw. Eventim kaufen. Wir haben für den Live-Podcast in Weiz noch eine einzigartige Aktion. Wer alle 6 Segmente der Sitzfleisch-Challenge fährt, und da geht es nicht darum, schneller zu sein wie meine Referenz, sondern einfach im eigenen Tempo fahren und einfach die Abschnitte absolvieren. Das sind die beiden Abschnitte vom Coffee Ride und die 4 Abschnitte von der Sitzfleisch-Challenge Oststeiermark. Wer alle 6 Segmente absolviert, der kriegt einen Gutscheincode für ein kostenloses Ticket für unseren Live-Podcast. Die Übersicht über die Segmente, die Möglichkeit, dass man sie anmeldet, das alles findet ihr unter challenge.sitzfleisch.net. Und apropos kaufen, Flo, du vergisst bitte nicht, gell, auf ein neues Hemd, weil für eine World Tour braucht man mehr Hemden.
Werbung Ende.